Heute Morgen das Thema ein Leben führen, das gute Früchte hervorbringt. Und das ist natürlich ein Top-Thema für einen gelernten Gärtner, weil von Früchten habe ich wirklich eine Ahnung. Und ich habe mir als Einleitung gedacht, oft haben wir ja die Idee, dass wenn wir einen Gemüsegarten anlegen und da Aussaaten, Rüebli-Säe zum Beispiel oder so, dann bringt das automatisch Frucht. Oder wenn wir irgendetwas setzen oder ja, dann bringt das Frucht. Und ich habe hier zwei unterschiedliche, wahrscheinlich können das gar nicht alle sehen, aber ich werde das ganz genau erklären, was das ist. Das sind zwei unterschiedliche Arten von Samen. Da habe ich Apfelkerne und da habe ich eine Zucchetti-Kerne. Und ja, man könnte meinen, wenn wir diese in den Boden drücken, dann werden daraus ganz schöne Sträucher und die bringen dann eines Tages gute Frucht. Aber leider muss ich euch enttäuschen, das ist gar nicht so. Das ist gar nicht so einfach, weil sonst müsste man den Gärtnerberuf gar nicht erlernen. Wenn wir die Zucchetti in den Boden drücken, dann können wir uns wirklich freuen, dass nach vielleicht 2 Monaten schöne, gute Zucchinis wachsen, die wir dann, wenn wir sie nicht selber züchten und verändern, auch wirklich genießbar sind. Vielleicht habt ihr die Schlagzeile gehört. Und ganz anders verhält es sich mit diesen Apfelkernen. Als Junge habe ich immer versucht, einen eigenen Apfelbaum zu züchten, bis ich auf den Boden der Tatsachen heruntergeholt wurde. Weil aus diesen Apfelkernen wächst vielleicht ein Baum, aber dieser Baum, der hat keine genießbaren Früchte dran. Der wird aus diesen Kernen wird niemals ein genießbarer Apfel entstehen. Weil Apfel, diese Kerne, die haben die DNA der Grundform des Apfels und der ist hart und sauer, grusig. Also wir sehen, dass etwas gute Frucht bringt, das ist gar nicht so selbstverständlich. Da müssen wir schon Qualitätssaatgut haben. Das ist übrigens Zucchetti F1 Diamond. Ganz gut, F1 Sorten, absolut die besten, die es gibt. Hä? Vielleicht gibt es schon F2, ich weiß nicht. Ich habe schon vor einigen Jahren meinen Gärtnerberuf an den Nagel gehängt. Ja, wir sind momentan in der Predigtserie über den Jesaja 1 bis 12 und da haben wir gesehen, das Volk Israel, das gibt es jetzt mittlerweile nur noch als Stamm Juda. Das ist ein Überbleibsel, ein einziger Stamm. 10 sind schon weggeführt in die Verbannung. Und auch im Stamm Juda hat sich der Götzendienst breit gemacht. Der Ungehorsam gegenüber Gottes Wort, seinen Geboten. Juda hatte verschiedene Könige. Mal waren sie gottesfürchtig, mal taten sie überhaupt nicht, was Gott gefällt oder gefiel. Und so sehen wir, dass der Prophet Jesaja seinen Auftritt hat. In diese Situation hinein, wo er dem Stamme Juda eine Gerichtsbotschaft übergibt. Und diese Gerichtsbotschaft übergibt er in Form eines Gleichnisses. Und in diesem Gleichnis sehen wir, dass gute Früchte im Leben entstehen können, wenn wir gegenüber dem Wort Gottes, seinen Absichten gehorsam sind. Wir werden zusammen nun den Text lesen. Ihr könnt ihn vorne eingeblendet mitlesen. Es sind 7 Verse. Ich lese nach Elberfelder Übersetzung. Jesaja 5, 1 bis 7, für die gerne in ihrer eigenen Bibel mitlesen. Singen will ich von meinem Freund, das Lied meines Liebsten, von seinem Weinberg. Einen Weinberg hatte mein Freund auf einem fetten Hügel. Und er grub ihn um, säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Er baute einen Turm in seine Mitte und hieb auch eine Kelterkufe darin aus. Dann erwartete er, dass er Trauben bringe, doch er brachte schlechte Beeren. Und nun, Bewohner von Jerusalem und Männer von Juda, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. Was war an meinem Weinberg noch zu tun und ich hätte es nicht an ihm getan? Warum habe ich erwartet, dass er Trauben bringe und er brachte schlechte Beeren? Nun, so will ich euch denn mitteilen, was ich mit meinem Weinberg zu tun werde. Seinen Zaun will ich entfernen, dass er abgeweidet wird. Seine Mauer niederreißen, dass er zertreten wird. Ich werde ihn zur Wüstenei machen. Er soll nicht beschnitten und nicht behackt werden. In Dornen und Disteln soll er aufgehen. Und ich will den Wolken befehlen, dass sie keinen Regen auf ihn regnen lassen. Denn der Weinberg des Herrn, der Herrscharen, ist das Haus Israel. Und die Männer von Juda sind die Pflanzung seiner Lust. Und er wartete auf Rechtsbruch und siehe da, Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. Gute Früchte im Leben können entstehen aufgrund optimaler Wachstumsvoraussetzungen. So habe ich meinen ersten Punkt überschrieben. In diesem Gleichnis sehen wir, dass sich Gott enorm Mühe gegeben hat, diesen Weinberg vorzubereiten. Dieses Wüstenland, da hat es viele Steine. Bevor man irgendetwas pflanzen konnte, musste man die Steine entfernen. Das kennen wir hier in der Schweiz fast gar nicht. Vielleicht im hochalpinen Bereich, die Steine auf den Feldern wegnimmt, aber unten kennt man das nicht. Aber in Jerusalem oder in Israel musste man die Steine wegnehmen, um an den Boden heranzukommen, damit man dann gute Edelreben setzen konnte. Und wir sehen, da ist ja die Rede von Gott, der hat diesen Weinberg mit Liebe vorbereitet. Er hat einen Schutzzaun rundherum gebaut. Er hat einen Wachturm in die Mitte gestellt. Und. Er hat alles daran gesetzt, dass diese Edelreben, von dem der Text spricht, gute Früchte bringen können. Die optimalsten Bedingungen wurden geschaffen. Ich habe mir überlegt, welcher Mensch, ja, auch wenn ich wieder auf diese Samen hier zu, wer würde schon, wenn ich das Wissen habe, wer würde schon Apfelkerne setzen, wenn er haargenau weiß, da wird eh nie was draus. Dann nehme ich doch lieber diese F1-Sorte, oder? Von Zucchetti. Dann weiß ich wenigstens, du, der Aufwand lohnt sich. Da habe ich dann feine, große, saftige Zucchettis am Schluss. Ist nicht jedermanns Sache, gell? Aber nimmst du die Erdbeeren oder was auch immer? Fein Kopfsalat, ja. Heute ist es auch so Mode, dass man sich fragt, ja, was bringt es mir denn? Warum soll ich das machen? Was habe ich schlussendlich davon? Nun, oft ist das die falsche Frage im Leben. Wenn du nämlich ständig fragst, ja, was bringt es mir denn? Du kommst nie nachher. Du denkst nur an dich. Mich hat das fasziniert, wie Gott da mit einer Fürsorge und Liebe diesen Weinberg vorbereitet hat. Er hat viel Zeit darin investiert und hat somit die optimalsten Bedingungen geschaffen. Wenn wir da sehen, das Alte Testament, sehen wir, Gott hat mit dem Volk einen Weg bestritten, hat immer wieder neue Bundesschlüsse, neue Bünde mit dem Volk Israel geschlossen. Er hat dafür gesorgt, dass das dass sich das Volk Israel in einem optimalen Klima entwickeln kann. Nach Geist, Seele und Leib. Ich finde das ganz in der Vorbereitung, das finde ich ganz interessant, wie er da die Leitplanken gesetzt hat, dass sein Volk ein Leben in echter Freiheit leben kann. In wirklicher Freiheit. Kurz am Schluss im Vers 7 wird er beschrieben, der Garten, das ist so die Rahmenbedingungen, die Bünde, die hat Gott klar gesteckt. Und die Reben, das waren die Israeliten, also in unserem Fall jetzt Stamm Juda. Wir können uns darauf verlassen, auch heute noch, dass Gott die Rahmenbedingungen für ein Leben unter Gottes Schutz, unter seiner Leitung und Führung klar abgesteckt hat. Das lesen wir hier in der Bibel. Wenn wir die Bibel aufschlagen und sie ernst nehmen, sie studieren, merken wir, Gott hat klare Rahmenbedingungen geschaffen. Er hat optimalste Bedingungen geschaffen, damit wir Menschen mit ihm in Beziehung treten können. Er hat die Initiative ergriffen, er hat alles vorbereitet, damit wir mit ihm Beziehung haben können. Weil nach dem Sündenfall war dies nicht mehr möglich. Es gab keine Chance mehr, dass wir Menschen mit ihm in Beziehung treten können. Es war aus Amen vorbei. Keine Hoffnung mehr. Und wenn er diese optimalen Bedingungen nicht geschaffen hätte, würden wir heute auch gar nicht hier sitzen. Kein von uns wäre heute hier, wenn er diesen Garten nicht gepflegt hätte. Wenn er nicht vorbereitet hätte. Mit Liebe, mit Zeitaufwand, mit viel, viel Arbeit, mit viel Schweiß und so weiter. Er hat alles gegeben, damit wir mit ihm Beziehung haben können. Und das ist schon ein faszinierender Gedanke. Wir müssen uns in unserem Leben null darum kümmern, dass optimale Wachstumsbedingungen vorhanden sind. Gott hat sie schon vorbereitet. Und wenn Sie heute Morgen da sind und noch gar nie darüber nachgedacht haben, eine Beziehung mit Jesus zu haben, dann möchte ich Sie einladen. Nehmen Sie doch mal die Bibel hervor, schlagen Sie das Johannesevangelium auf, beginnen Sie zu lesen. Und Sie werden sehen, was der Herr alles getan hat, was dieser Jesus alles getan hat. Und ganz am Anfang, im Johannesevangelium steht, sagt Jesus zu den ersten Jüngern, kommt, kommt, seht, wie ich bin und was ich tue. Folgt mir nach und seht, wie ich bin. Und da möchte ich Sie heute Morgen herausfordern. Tun Sie dasselbe. Nehmen Sie dieses Buch, lesen Sie darin und folgen Sie Jesus. Folgen Sie und schauen Sie, wie er ist. Und fordern Sie ihn heraus. Ich kann Ihnen sagen, er liebt Sie und er wird Sie nicht enttäuschen. Das ist eine geniale Botschaft für uns alle heute Morgen. Wir hatten verschiedene Eindrücke, aber ich hatte in der Vorbereitung auch einen. Ich weiß, dass der Herr hier ist. Ich weiß, dass er jetzt hier ist und dass er jetzt an uns wirkt. Weil er das will. Und das steht sogar in der Bibel, ich glaube, du hast es sogar zitiert, oder? Denn da, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, genau, da ist er in seinem. Er ist in unserer Mitte. Er hat alles dafür getan, damit wir uns optimal entwickeln können. Nach Geist, Seele und Leib. Wirkliches Leben haben können. Ein Leben ohne Angst, ohne Furcht. Weil er hat alles getan. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Gute Früchte im Leben können entstehen, indem ich Gottes Absichten vertraue. Das Coole in der Bibel ist, die Bibel hat immer einen Teil Zuspruch und dann einen Teil Anspruch. Also wir können nicht einfach in den Gottesdienst kommen, in die Hauszelle gehen, einen Dienst tun und dann hoffen, dass wir gute Christen werden. So ganz alleine geht das nicht. Das braucht unsere Entscheidung. Wir müssen uns entscheiden, doch ich will ihm vertrauen, seinen Absichten. Und ich proklamiere das immer wieder über meinem Leben, über der Gemeinde, über meinen Arbeitsbereichen. Gott ist gut. Und Gott hat gute Absichten mit uns allen. Egal wie es dir geht. Und mir fehlen mittlerweile 30 cm Darm, aber Gott ist gut. Gott ist gut. Er hat gute Absichten. Er hat mich jetzt nicht einfach zack geheilt. Die 30 cm fehlen mir mittlerweile. Halleluja, im Himmel habe ich sie wieder. Ich freue mich auf den Auferstehungsleib. Hey, da habe ich meine 30 cm Darm wieder. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Aber Gott ist gut. Und er hat gute Absichten. Weil sonst hätte er diesen Garten gar nie vorbereitet. Er hätte sich nie die Mühe gemacht, wenn er sich gefragt, was bringt es mir? Gott ist ja allwissend. Stell dir vor, der hat doch schon gesehen, dass dieser Stamm Juda in Götzendienst verfällt und ungehorsam wird. Da hat er gesagt, hey Freunde, wisst ihr was, ich habe es mit mir sehr gut. Ich brauche die Menschen ja nicht. Dann feiere ich eine Party für mich, oder? Aber nein, er hat sich die Mühe gemacht, hat diesen Garten vorbereitet, damit wir mit ihm Beziehung haben können und dass wir ein richtig cooles Leben leben können. Ein Leben in absolut wahrer Freiheit. Weil Freiheit heisst ja nicht, lass mich einfach machen, dann bin ich frei. Wenn mir niemand reinredet, dann habe ich es gut. Ja klar, hast du es gut. Aber die echte Freiheit ist, wenn wir wissen, links und rechts hat es Leitplanken. Und bis da kann ich gehen und dann stopp. Bis da kann ich gehen, dann stopp. Und dann kann ich wirklich da bis zur Leitplanke, vielleicht kann ich sogar drauf sitzen. Aber ich weiß, hey, so cool, weiter muss ich nicht. Aber da drin, da kann ich mich bewegen und das ist dann Freiheit, Halleluja. Genau das. Diese Absicht hatte Gott mit dir und mir, das ist doch grandios. Vielleicht geht es dir manchmal wie mir, wenn ich da im Alten Testament lese. Dann lese ich da von diesen 10 oder 12 Kundschaften und so weiter und denke, leck, die hatten ja keinen Glauben. Dann gehe ich weiter und sage, ja, die waren schon ein bisschen bedeppert, he? Wie die gelebt haben. Die haben ja überhaupt nicht nach Gottes Plan gelebt. Und ich habe mich auch schon entdeckt, dass ich ein bisschen gelächelt habe und gedacht, hey, warum begreifen die das nicht? Die hätten doch einfach nach diesen Geboten leben müssen. Das wäre doch nicht so schwierig gewesen. Aber hey, dann kam ich wieder auf den Boden der Tatsache, habe gemerkt, das ist ja meine Geschichte. Mir geht es ja genau gleich wie diesem Volk. Ich bin nicht ein bisschen besser. Da mein geliebtes Hobby, die Modelleisenbahn. Ach Freunde, ich liebe das. Diese Chuchu-Bändli. Ehrlich. Aber wisst ihr, das ist eine Versuchung für mich. Da kann ich mich dann so gut hineinsteigen, hineininvestieren, dass ich ganz vergesse, dass ich noch eine Beziehung mit Gott habe, geschweige denn eine Familie. Dann wird das plötzlich zum Götzen in meinem Leben. Ja, vielleicht ist es bei dir der Sport, vielleicht ist es der Fernseher, das Hobby. Ich weiß es nicht, du kennst dich besser als ich. Und da habe ich gemerkt, du, der Götzendienst in meinem Leben, der ist ja gar nicht so weit weg. Der ist ja gar nicht so weit weg. Da muss ich ja gar nicht lachen. Und ich habe gemerkt, in den Vorbereitungen ist mir eins wichtig geworden. Wir Menschen, wir sind Weltmeister im Masken aufsetzen. Masken aufsetzen um dieses Verhalten irgendwie zu verdecken. Ja, weil es wäre ja schon noch so dumm, wenn jemand auf die Idee käme, dass es mir in meiner Beziehung so gar nicht so gut geht. Und dann plötzlich noch jemand nachfragen würde, du hast es gut. Dann kriegen wir dann schon noch ein bisschen weiche Knie. Dann pflegen wir unsere Fassaden, putzen die heraus. Ja, und ich spreche ja von mir, gell? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich spreche ja von mir. Und dann beginnen wir den Äußerlichkeiten in unserem Leben mehr zu dienen als Gott. Mehr zu dienen als dem Reich Gottes. Da werden plötzlich die Fassadenpflege, die wird so wichtig in unserem Leben, dass wir gar keine Zeit mehr haben und finden für Gott, für die Beziehung mit ihm. Unser Text stellt die Frage, und nun, oder was nun, Bewohner von Jerusalem? Was nun? Die Frage Gottes an die Judäer. Was hätte Gott sonst noch tun können, als diesen Garten optimal vorzubereiten? Was wäre sonst noch möglich gewesen? Als Gärtner muss ich sagen, nix. Diese Reben waren einfach schlechte Qualität. Es waren keine Edelreben. Die waren vielleicht von Aldi oder Lidl. Ja, die haben durchaus auch gute Qualität, oder? Hoffentlich schafft niemand dort. He? Ich gehe im Fall auch dort einkaufen. Okay, kommen wir zurück. Was hätte er sonst noch tun können? Ich habe mich gefragt, hören wir da einen leisen Unterton von Zweifeln in Gottes Aussage? Was hätte ich sonst noch tun können? Weil eigentlich wissen wir ja alle, Gott ist doch allwissend, allgegenwärtig, allmächtig. Warum stellt er jetzt diese Frage? Er wusste es ja schon. Ja, er ist eben Gott. Er wollte damit eigentlich zeigen, hey Freunde, dass diese Reben faule Früchte bringen, ist gar nicht möglich. Das ist gar nicht möglich, außer dieser Weinstock hat sich dazu entschieden, keine guten Früchte zu bringen. Er hat sich aktiv dazu entschieden, nein, ich bringe keine guten Früchte hervor. Aber was in diesem zweiten Punkt noch viel oder in diesen Versen noch viel entscheidend ist, was haben wir für ein Gottesbild? Wie sehen wir Gott? Das ist entscheidend, wenn ich über das Thema gute Absichten spreche. Welches Gottesbild haben wir? Weil das kommt dann unten, wird das wirklich zum Thema. Haben wir das Gottesbild, dass Gott zornig ist? Der Polizist, du, ich habe dich gesehen. Letzte Woche. War nicht gut gewesen. Solltest schon ein bisschen besser. Mehr Bibel lesen. Beten auch. Oder haben wir dieses Bild des kumpelhaften Daddy? Hey, Sally. Welches Bild haben wir? Es sind zwei totale Extreme. Das ist mir völlig bewusst. Vielleicht bist du irgendwo in der Mitte. Aber hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, welches Gottesbild du hast? Wenn es mir recht ist, hast Lukas in der vorletzten Predigt mal gefragt, hält das unser Gottesbild aus? Ich glaube, es war am 11. Oktober oder so. Er will nämlich nicht, dass wir ein Leben in Furcht und Angst und Zittern verbringen. Er will, dass wir ein Leben in Freiheit leben können. Aber dazu müssen wir ihm vertrauen und immer wieder uns diese Wahrheit vor Augen haben. Er hat gute Absichten mit uns. Er ist gut. Er will nur das Beste für unser Leben. Er will nur das Beste für unser Leben. Können wir dazu Amen sagen? Hey, Halleluja, wir sind doch in einer Pfimi. Da gehört ein Amen dazu. Yes. Also lasst uns miteinander als Gemeinde diese Sicht haben. Gott ist gut. Er hat gute Absichten, gute Pläne. Und wir sind Teil des Ganzen. Wir sind Teil des Ganzen. Und jetzt komme ich zum dritten und auch letzten Punkt. Und der fordert uns wirklich heraus, der fordert mich tagtäglich heraus, nämlich gute Früchte bringen, indem ich Gottes Plan gehorsam bin. Und ich weiß, je nach Prägung von dir, zuckst du jetzt zusammen, würdest am liebsten aufstehen und gehen. Weil das Thema Gehorsam ist nicht dein Thema. Ja, wer ist schon gerne gehorsam? Am liebsten machen wir ja eh, was unser Herz uns sagt. Und hui, hui. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist es doch so. Nach dem Vers 3. Und nun, Bewohner, folgt jetzt. Eigentlich, ein Kommentar hat geschrieben, der Richterspruch, das Urteil. Jetzt folgt der Hammerschlag. Puh. Liebe Männer von Juda, die unaufhaltsame Konsequenz dieses Verhaltens. Tak, 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 tak. Und ihr denkt, nein, mein Gottesbild wird erschüttert. Da ist doch dieser Gott, der hat mit Liebe diesen Garten gepflegt. Er hat ihn aufgebaut. Wow. Und jetzt das. Ich reiße die Mauer nieder, den Turm. Ich übergebe diesen Garten dem Zufall. Und weg ist dieser Garten, den er vorher mit viel Liebe aufgebaut hat. Wow. Da schüttelt es im Herzen. Ist das mein Gott? Da muss ich fast auch die Frage stellen. Hält das unser Gottesbild aus? Diese zwei absolut entgegengesetzten Verhaltensweisen. Aber ich habe gemerkt in der Vorbereitung, ja, müssen wir denn immer entweder oder als gegeneinander ausspielen? Da ist die Liebe Gottes, die stellen wir jetzt der Gerechtigkeit Gottes entgegen. Was ist mir lieber? Ja, die Gerechtigkeit mag ich eh nicht, darum Liebe Gottes, ja. Das will ich. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass sowohl als auch viel besser ist. Weil Gott ist Liebe, aber er ist auch gerecht. Er hat mit uns einen Bund geschlossen. Und als du in deinem Leben Ja gesagt hast zu Jesus, hast du auch Ja zu diesem Bund gesagt. Ich hoffe es, dass dir das bewusst war. Und du hast gemerkt, ja, das hat schon einen gewissen Anspruch an mein Leben, nämlich, dass ich mein Haus auf felsigen Boden baue, indem ich gehorsam bin, weil ich den Herrn liebe. Oh, wir wissen doch die meisten von uns, wie es ist, wenn man verliebt ist. Oh, dann liest man diese Briefe und man würde alles tun, um seinem Schätzel hinten nachzureisen und so. Und wenn wir mit dem Herrn wirklich, wenn wir verliebt sind, und ich hoffe, wir sind es immer noch, auch nach 50 Jahren oder sogar noch mehr, dann lesen wir und denken, ja Herr, ich versuch's. Ich möchte das wirklich. Ich möchte das, was da drin steht, in der Bergpredigt zum Beispiel, die habe ich da jetzt gerade offen. Das Käben hat, wenn die mal wirklich durchgelesen haben. Dieses Grundproblem des Menschen ist halt schon seine Rebellion. Liebste, würde ich da niemandem, ich mache am liebsten das, was mir gefällt. Nein, das passt mir jetzt nicht. Ich hatte in Tini mal einen Jungen, der hat mir gesagt, weißt du, Stuffi, das ist absolut cool, was du da uns halt predigst. Aber das mit der Sex vor der Ehe, das habe ich rausgerissen. Das passt mir nicht. Da habe ich gedacht, oh, machen wir einen Bibabo. Bei Bibelbastelbogen kannst du deine Themen selber zusammenstellen. Das passt mir nicht. Schluss ist deine Bibel vielleicht zu dick. Dann kannst du natürlich ganz gut nachfolgen, oder? Den Bibelbastelbogen. Aber dieses Gleichnis erzählt uns schon noch eine andere Geschichte. Nämlich, dass wir eine Aufgabe haben. Eine wichtige Aufgabe. Und die, die vielleicht jetzt schon gedacht haben, oh, das schaffe ich doch eh nicht. Du, vielleicht hast du schon x-mal probiert und denkst, nein, ich bin immer wieder auf die Nase gefallen. Hey, die Botschaft kommt. Die Botschaft kommt. Weißt du was? Pfingsten ist vorbei. Der Heilige Geist ist hier. Wir haben die Hilfe des Heiligen Geistes. Halleluja. Und jetzt kommt Leben in die Bude. Weil wir müssen das nicht aus uns heraus tun. Der Heilige Geist, der übrigens in dir und in mir lebt, der hilft uns beim Umsetzen, beim Gehorsamsein. Wow, ich habe doch gewusst, da kommt noch eine Halleluja-Botschaft. Hey, in der Vorbereitung, ich habe gedacht, nein, was soll ich predigen? Das ist ja nur Gericht. Dann kam der Heilige Geist und ich habe gedacht, genau das ist es. Das ist es. Weil der Heilige Geist, der ist unser Beistand, der ist unser Helfer, der hilft dir, indem die Gebote Gottes in deinem Leben umzusetzen, sichtbar zu machen. Weil die Gebote Gottes, die stehen übrigens nicht mehr auf den 10 Geboten, sondern in deinem und meinem Herzen. Die sind da drin. Da haben wir ein Tattoo auf dem Herzen, die Gebote Gottes. So cool. So cool. Und er hilft uns. Und Galater 5,17 beschreibt einen Kampf. Wenn wir nämlich uns entscheiden, in dem zu leben, dann gibt es einen Kampf. Und ich hoffe, dir hat niemand gesagt, wenn du dich dann für Jesus entscheidest, dann hast du keine Probleme mehr. Weil das stimmt nicht. Entschuldigung, dass ich dich heute Morgen enttäuschen muss. Als Christ hast du nach wie vor Probleme und manchmal sogar noch größere als vorher. Weil plötzlich hast du das Gesetz. Du weißt, ups, das war ja falsch. Dann kannst du nicht mehr so unbekümmert einfach leben, ohne Leitplanken und weißt gar nie, wo sind dann da die Grenzen. Und du läufst umher wie ein Irrer und denkst, leck, wo hört das denn auf? Und du suchst und suchst und findest nicht. Aber Halleluja, der Herr hat uns Grenzen gesetzt. Wir wissen, was Freiheit ist. Wir wissen, wo links und rechts ist, wo es aufhört. Wir dürfen es wissen. Aber dieser Kampf des alten und neuen Ichs, der ist nach wie vor da. Wir haben ja schon x Leute hier getauft, aber der Alte, der kann einfach schwimmen. Der kann viel länger den Atem anhalten, als du das jemals kannst. Das geht. Der kommt jeweils mit hoch wieder und ja, egal. Leider. Ich habe schon x-mal versucht, den auch zu ertränken. Geht aber nicht. Leben im Geist bedeutet, dass all unsere Bereiche im Leben von ihm, dem Herrn, bestimmt sind. Jeder Bereich. Inklusive Keller und Estrich in deinem Lebenshaus. Jeder Bereich, jedes Projekt. Ob die Lehrstelle, die Weiterbildung, ob ich jetzt diese Freundschaft eingehen soll oder nicht, ob ich jetzt diese Firma eröffnen soll oder nicht, ob ich jetzt, man könnte ihn vielleicht sogar fragen, diese Ferien machen soll oder nicht, dieses Haus bauen soll oder nicht. Jeden Bereich deines Lebens soll durchdrungen sein mit dem Herrn und sollst du mit dem Herrn absprechen. Er ist Teil von deinem Leben. Das Gesetz Gottes steht auf deinem Herzen geschrieben. Du bist Eigentum Gottes. Du gehörst nicht dir. Und darum sind wir herausgefordert, uns da tagtäglich wieder auszurichten. Und ich persönlich empfinde das als eine Herausforderung im Christenleben, dass wir immer wieder ausnivellieren. Sind wir noch auf Kurs? Oder beginnen wir langsam nach links oder rechts abzudriften? Weil der Herr hat optimale Wachstumsbedingungen für uns hergestellt. Er hat tolle Absichten mit unserem Leben. Und das sehen wir auch schon nur, dass er den Heiligen Geist gesendet hat. Und jetzt dürfen wir im Geist leben. Und dürfen erwarten, dass Früchte des Geistes aus dieser Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist hinauswachsen. Gute Früchte. Eigentlich sollten da jetzt eine Fruchtschale stehen mit Apfel, Orangen, Bananen, aber die ist zu Hause geblieben. Weil Früchte bringen ist eben eins. Jeder bringt Früchte im Leben. Jeder. Jeder. Aber eben nur. Einige gute Früchte, genießbare Früchte. Früchte wie Banane, Orange, die man mit Genuss verzehrt. Da sind wir herausgefordert. Ja, wir sind am Ende diese Predigt. Und ich möchte zum Schluss, genau, Galater 5, 22 und 23 lesen. Die Frucht des Geistes. Das ist unser Ziel. Weil dem Herrn ist es absolut nicht egal, ob wir gute und negative Früchte bringen. Er will unbedingt gute Früchte in unserem Leben. Er will gute Früchte in deinem und meinem Leben. Weil er hat wirklich alles gegeben, damit wir das tun können. Und jetzt können wir vielleicht eine Zeit nehmen, wo wir darüber nachdenken und vielleicht auch einfach ehrlich sind mit uns selbst, Masken abnehmen. Und den Herrn fragen, wie steht's um mich? Wie steht's um meine Früchte im Leben? Sind die gut? Wo habe ich vielleicht Türen eingerannt, die waren zu, aber ich wollte sie aufrennen. Meine Idee war, dass diese Tür jetzt auf muss. Ich möchte in einer Gebetshaltung diese zwei Verse lesen und dich einladen, dass du einfach auch mitbetest, dich wirklich jetzt auf dich konzentrierst, auf deine Früchte, auf dein Leben, auf deine Beziehung, mit dem Herrn. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe,
Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Heiliger Geist, danke für deine Gegenwart heute Morgen. Du hast uns gesagt, dass du da bist, dass du mit deiner Gegenwart da bist. Du hast gesagt, dass du uns begegnen möchtest heute Morgen. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du zu unseren Herzen sprichst. Uns ermutigst, stärkst, aber auch ermahnst. Ich bitte um Mut, Masken hinzulegen. Ich bitte um Kraft. Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen zum letzten Lied. Und während diesem Lied wird die Möglichkeit sein, einerseits über diese Verse nachzudenken, du musst die Folie dann nicht wechseln, über diesen Vers, über diese Früchte des Geistes nachzudenken, mit dem Herrn im Austausch zu stehen, weil nur der Besuch im Gottesdienst nützt nichts. Es ist diese persönliche Beziehung mit Jesus Christus, die uns da vorwärts bringt. Wenn du merkst, hey, ich brauche noch einen Zeugen oder ich möchte heute Morgen etwas festmachen, ich möchte vielleicht auch eine Maske abziehen oder ich möchte einfach wieder aufstehen, es hat mich letzte Woche flach auf die Nase gehauen, ich möchte wieder aufstehen oder ich brauche einfach jemanden zum Reden oder ich brauche jemanden, der mich jetzt einfach segnet, dann kommst du da vorne, von euch aus gesehen, links in die Ecke. Ich möchte das Ministry-Team bitten, dass sie sich dort platzieren, in der Ecke. Dann kannst du doch vorne kommen und kannst dort Gebet in Anspruch nehmen. Liebes Ministry-Team, kommt nach vorne. Lass dir dienen. Lass dir dienen. Heute Morgen. Ich hatte noch den Eindruck, dass eventuell jemand da ist. Der dachte, hey, ach Stuffi, das habe ich schon so oft probiert. Mit diesem Gehorsam. Aber ich habe es einfach nie geschafft. Ich möchte dich heute Morgen herausfordern, ermutigen. Komm nach vorne. Komm nach vorne. Mach mit einem Zeugen fest, weil ich habe die Zusage, steh auf und geh. Versuch es ein weiteres Mal. Steh auf. Und ein weiteres, lass dich, eine Zusage, lass dich von deiner Vergangenheit nicht kleinkriegen. Lass dich von deiner Vergangenheit nicht kleinkriegen. Der Herr hat vorbereitet und du darfst darin leben, du darfst darin vorwärts gehen. Steh auf und komm nach vorne. Denke nicht, was sagt der links, der rechts, hinten, vorne. Ach, lass die denken, lass die denken.